Liebe Gemeinde, Gott ist ein Gott der Güte und der Barmherzigkeit. Und seine Liebe strahlt schon immer, angefangen mit der Schöpfung. Und sie überstrahlt alles. Diese Liebe aber möchte bemerkt werden. Sie möchte Platz finden in unseren Herzen. Es wurde schon gesagt, dass die Natur um uns herum so gewaltig ist. Und diese Natur zu bewundern, ist etwas Wunderbares. Diese Natur bringt mit sich so viele schöne Dinge. Und anhand der Schöpfung können wir auch die Schönheit Gottes erkennen. Ein Mikrokosmos in kleinen Dingen, aber auch in großen. Und wenn wir versuchen, die Schöpfung alleine zu erfassen, schaffen wir es nicht. Wie können wir den Schöpfer aller Dinge erfassen? Das geht gar nicht. Wenn wir etwas von Gott wissen wollen, dann geht es nur deshalb, weil er sich uns offenbart hat. Er hat sich uns offenbart in seinem Wort, in der Heiligen Schrift. Und als Gipfel seiner Offenbarung ist Jesus Christus, sein Sohn, auf diese Erde gekommen. Wir lesen aus dem Hebräerbrief Kapitel 1 zu diesem Thema: Jesus garantiert, was ewig währt. Ich lese aus dem Kapitel 1 die ersten 4 Verse und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese nach der Übersetzung Neue Genfer. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott alle Dinge, die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergänglich höherer Titel verliehen als ihnen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wie schon erwähnt wurde, wir können dich ein Stück erkennen und erfassen, wenn wir in deinem Wort lesen, auf dein Wort hören und wenn wir uns von Jesus Christus berühren und ansprechen lassen, denn dein Sohn Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt all deiner Offenbarung. Wir bitten dich, dass du uns durch dieses dein Wort zum Staunen bringst. Zum Staunen über das, was du alles getan hast. Herr, und du hast gesagt in deinem Wort, dass kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Mensch könnte sich jemals auch nur vorstellen, was du für die bereithältst, die dich lieben. Herr, stärke unsere Liebe durch dein Wort. Wir danken dir dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die Geschichte der Erde hatte viele Ereignisse, auch die Heilsgeschichte. Aber ich möchte auf drei solche Ereignisse hinweisen. Mit diesen Ereignissen, mit jedem, begann jedes Mal etwas Neues. Dreimal bricht so etwas wie ein neuer Morgen an. Dreimal erlebt die Erde einen Tagesanbruch. Und dreimal geht es um die gleiche Botschaft, nämlich Gott liebt dich so sehr, liebt uns so sehr, dass er uns diese Welt anvertraut hat. Diese Welt, die wir vielleicht so bestaunen. Ich möchte über den Schöpfungsmorgen heute sprechen, dann über Auferstehungsmorgen und zum Schluss über den Morgen der zweiten Auferstehung, der neuen Schöpfung. Morgen der Schöpfung, der Schöpfungsmorgen. Wir haben heute in den Lesungen schon so viel von Schöpfung gehört. Die erste Botschaft: Gott hat die Welt erschaffen. Und die Bibel sagt, er hat alles geschaffen. Und wenn wir im ersten Mosebrief lesen, dann lesen wir dort: Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es werde. Und es wurde auch das, was Gott wollte. Und zu jeder seiner Schöpfung sagte er: Ich find's gut. Es ist gut geworden. Gott schenkt Leben. Und er gibt den Sternen ihren Lauf. Er macht alles möglich, was wir in der Natur beobachten, und Gott ist der Schöpfer. Und die Schöpfung ist ein eindeutiges Zeugnis der Existenz Gottes. Und wie wir das auch in der Bibel lesen, zum Beispiel im Römerbrief, man kann anhand der Schöpfung zur Erkenntnis Gottes kommen. Da steht es im Kapitel 1, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Gott hat alles erschaffen. Er hat auch uns erschaffen, dich und mich. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann wäre vielleicht nicht schlecht, uns zu erinnern: Ich bin da, weil Gott mich auch erschaffen hat. Ich verdanke ihm mein Leben. Und so wie er zu seiner Schöpfung sagte: Ich find's gut, dann sagt er auch zu mir: Ich finde dich gut. Ich habe dich so erschaffen, wie du bist. Und er hat Menschen erschaffen als Mann und Frau. Und als die beiden erschaffen wurden, sagte Gott: Das ist alles so gut geworden. Und das gilt bis heute. Am Anfang sagte Gott: Alles war gut, alles war herrlich, alles war großartig. Und wenn wir mal auf dieses Wandbild gucken, da ist auch Paradies abgebildet. Der Tag, an dem die Welt erschaffen wurde. Die Gemeinschaft Gottes mit uns Menschen war damals ungetrübt. Alles war perfekt, alles war super. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch waren durch nichts betrübt. Ein großartiges Kunstwerk. Und Gott hatte seine Freude dran. Und auch die Menschen. Wäre das alles so geblieben, gäbe es heute kein Schmerz, kein Leid, keine schwere Arbeit, bei der wir schwitzen müssen. Es gäbe auch keine schwere Geburt für eine Frau. Wäre das alles so geblieben, da hätten wir das Ganze nie kennengelernt. Es gibt von dem berühmten geistlichen Autor C.S. Lewis ein Buch, das ist eigentlich eine Science-Fiction-Trilogie unter dem Titel Perelendra. Muss man sich den Titel nicht merken. Aber in diesem Buch, in dieser Trilogie, beschreibt er die Welt, die ohne den Sündenfall stattfindet. Ein Traum eigentlich, eine Traumvorstellung. Aber ich finde es schon interessant, wenn einer diesen Gedanken so weiter versucht zu denken. Alles wäre paradiesisch geblieben, aber alles ist nicht so geblieben. Das wissen wir. Darüber lesen wir in der Bibel. Denn der Teufel verführte Menschen mit einer Lüge. Und das brachte die Menschen dazu, dass sie mehr auf den Teufel gehört haben als auf Gott selbst. Der Teufel flüsterte: Du kannst Gottes Verbote und Gebote vergessen. Mach endlich, was du willst. Es wird doch nichts passieren. du wirst nicht sterben. Und die Menschen haben ihm das geglaubt. Und die Menschen glauben es ihm bis heute. Er ist mit seiner Flüsterstimme immer noch da. Der Teufel sät Misstrauen ins menschliche Herz. Und was passiert? Es passiert, dass sie sich von Gott abwenden, immer wieder. Oder von ihm nichts hören wollen. Sie gehorchen ihm nicht. Sie hören lieber auf den Feind Gottes. Sie haben Gott den Gehorsam aufgekündigt und damit das Paradies verloren. Sehen wir auch hier, sie werden aus dem Paradies vertrieben. Und das wird kein Weg sein, mit Blumen gebettet, sondern mit Leid. Dieser Gott aber hat das so nicht stehen gelassen. Dieser Gott hat den Menschen eine Chance gegeben. Seitdem existiert zwischen Menschen zwar eine unüberwindbare Kluft. Und wenn etwas nicht passieren würde, wäre das bis heute so geblieben. Das ist so wie mit uns manchmal. Da schreibt man eine Mail, schickt sie ab und im Nachhinein stellt man fest, mir ging es das schon öfter so, hätte ich es bloß nicht abgeschickt. Was habe ich denn damit angerichtet? Man kann es nicht mehr zurücknehmen. Damit kann man einen Menschen verletzen, damit kann man für Verwirrung sorgen, damit kann man viel kaputt machen. Und so war es auch mit den ersten Menschen. Sie mussten Paradies verlassen. Und bis heute merken wir diesen Verlust. Bis heute tragen wir in uns eine Sehnsucht nach einer ewigen Heimat, nach Paradies, nach Frieden mit Gott. Aber wir Menschen können das selbst nicht rückgängig machen. Mit diesem Verlust müssen wir leben und mit ihm auch sterben, müssten wir eigentlich, wenn etwas nicht passieren würde, wenn Gott nicht einen anderen Weg gefunden hätte. Und diesen Weg beschreibt Gott mit diesem einen Vers. Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Kluft zwischen Gott und Mensch konnte überwunden werden durch Jesus Christus, durch sein Kreuz, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat. Nach diesem ersten wunderbaren Morgen der Schöpfung kam der Bruch, kam der Abfall. Da müsste was passieren. Und dann ist Jesus gekommen. Er ist am Kreuz gestorben. Aber es ist nicht dabei geblieben. Die Bibel sagt uns, so wie im 1. Korintherbrief Kapitel 15, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott aufgeweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch den einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genau so, wie wir alle sterben müssen, weil wir vom Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Am Ostermorgen geschah etwas völlig Neues. Etwas, das sich niemand hätte ausdenken können. Der Tod wurde überwunden durch Jesus Christus. Hier geht es nicht nur um eine Totenauferweckung. Das kennen wir aus der Bibel schon, sogar im Alten Testament. Und Jesus hat auch Tote auferweckt. Aber sie mussten dann wieder sterben. Bei Jesus ist es anders. Er ist auferstanden. Er hat einen neuen Leib angenommen, aber er wird nicht mehr sterben. Denn mit seiner Auferstehung beginnt eine neue Wirklichkeit, beginnt ewiges Leben. Diejenigen, die an ihn glauben, an das, was er alles für uns getan hat, bekommen eine neue Perspektive. Man könnte sagen, eine Auferstehungsperspektive. Auferstehungsblick auf alle Dinge und Auferstehungskraft. Dazu gleich mehr. Der Tod ist also besiegt. Jetzt beginnt die neue Schöpfung. Das sagt uns der Ostermorgen. Und der Auferstandene, als er den verängstigten Jüngern begegnet, zeigt er sich als einer, der sie auf sie einlässt. Der nicht nur ein Geist ist, sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn anfassen. Er hat mit ihnen gegessen, er spricht mit ihnen. Er ist der, den sie kannten, und trotzdem ist er ein anderer. Er ist plötzlich da und genauso plötzlich weg. Es gibt keine Hindernisse mehr für ihn. Er kann durch die Wände gehen. Die Grenzen dieser Schöpfung können den auferstandenen Christus nicht mehr halten. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung. Und am Ostermorgen, kann man so sagen, beginnt eine neue Ära. Das ist ein neues Zeitalter. Und durch den Glauben können wir daran festhalten. Der Tod ist besiegt, wir sind nicht mehr bis in die Ewigkeit verloren. Eine Ewigkeitsperspektive ist da. Ein Leben mit Gott in aller Ewigkeit wartet auf uns. Der Satan kann uns nicht mehr verschlingen. Das ist aber nur, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir zu ihm gehören. Und da müssten wir bereits verstanden haben, wir als Christen. Schauen wir uns das genauer an. Am Tag deiner Bekehrung, als dir das alles klar wurde und du das angenommen hast im Glauben, bist du Gottes Kind geworden. Du bist neu geboren, und Neugeburt bedeutet eben, aus einem verlorenen Menschen wird Gottes Kind. Gottes Kind mit dieser neuen Perspektive. Und jedes Mal, wenn wir eine Taufe feiern, feiern wir das auch. Da kommt ein Mensch, der das alles schon durchlaufen hat, in dem sich das innerlich alles abgespielt hat, aus einem verlorenen Gottes Kind geworden. Er steigt zum Taufbecken, geht die Treppe runter und sagt: Mit Jesus bin ich gestorben, für die Sünde. Ich will nicht mehr sündigen. Mit ihm werde ich begraben, indem er untergetaucht wird. Und ich stehe mit ihm zum neuen Leben, und daran wird man erinnert, wenn er wieder auftaucht. Was für eine wunderbare Zukunft. Eine taucht auf als Erinnerung daran, dass wir anhand des Glaubens, durch den Glauben, mit Gott die Ewigkeit verbringen werden. Ein ganz neuer Blick. Eine wunderbare Perspektive. Und wir werden im Juni wieder das erleben hier mit der Taufe. Denkt bitte dran. Kann es etwas Schöneres geben, als zu Gott, als zu Jesus Christus zu gehören, als Erbe dieses Ostermorgens zu sein, als eine, auf den die Ewigkeit wartet? Ostern war ein zweiter Schöpfungsmorgen. Gott hat was Neues erschaffen. Ein Morgen im Licht Gottes. Und wir können nur ahnen, was für Konsequenzen das Ganze hat. Und diesen Text finde ich besonders wichtig aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Die Kraft, die Jesus Christus auferweckt hat, sie war nicht nur für ihn da, sondern durch den Glauben können wir uns als Christen, kann man so sagen, anzapfen an diese Kraftstelle, wie eine Zapfsäule. Diese Kraft kann in uns hineinfließen. Sie ist zum Abholen da, kann man das so sagen. Wir brauchen uns da nur anzuschließen. Und das möchte ich auch. Das wünsche ich mir jeden Tag, jedes Mal aufs Neue. Wenn ich merke, ich bin auf einmal schwach, ich habe keine Kraft mehr. Das ist aber nicht nur im körperlichen Sinne gemeint, mental, seelisch. Dann zapfe ich mich da an. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung sehen, spüren, an mir selbst, an anderen, an euch und umgekehrt. Das ist ein wunderbares Geschenk. Auch wenn wir in der Gemeinde diese Kraft der Auferstehung spüren, dann wirkt das unglaublich aufbauend. Und wir können nur dafür beten, dass wir mehr davon erfahren. Und immer wieder. Und gerade in unmöglichen Situationen, wo etwas tot zu sein scheint. Die zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt. Die Kommunikation zwischen Einzelnen kaputt. Tot. Totenstille. Dass dort die Kraft der Auferstehung sich zeigt. Und dass man auf einmal aus der Kraft der Auferstehung es schafft, einen anzusprechen, einen anzurufen, vielleicht sich zu entschuldigen oder einem ein Lob auszusprechen, grundsätzlich miteinander zu reden. Diese Auferstehungskraft, die sollen alle spüren. Die Alleinstehenden, die Eheleute, die Familien, wer auch immer, in allen Beziehungen, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, überall, wo wir uns befinden, sollten die anderen Menschen durch uns die Auferstehungskraft Christi spüren. In Lockstedt, Beverstedt, in Bokel, in Buchadingen, Cuxhaven, wo auch immer. Die Auferstehungskraft, die wir mitbringen mit uns im Glauben, weil wir aus dieser Auferstehungskraft leben. Und das wünsche ich uns allen. Dann kommt aber nach dem zweiten Morgen noch ein anderer Morgen der ewigen Auferstehung, der neuen Schöpfung. Und da lesen wir dazu in der Johannes-Offenbarung, Kapitel 21, da gewährt uns der Apostel einen Blick in eine Vision, die er bekommen hat, hinter die Kulissen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Was für ein wunderbares Bild. An diesem Morgen der ewigen Auferstehung wird alles geklärt sein. Denn an diesem Morgen kommt endlich der König und die Ewigkeit beginnt. Gott beendet die Geschichte dieser Erde und schlägt dann ein neues Kapitel auf. Ein neues Kapitel auf. Aber für die einen wird das der Grund einer unaussprechlichen Freude. Wie wir das in diesem Lied singen, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Das, was wir mal geahnt haben, wonach wir uns gesehnt haben, was wir gehofft haben, tritt auf einmal ein. Und das wird die Herrlichkeit sein, auf den Stufen vor seinem Thron, wie wir das gerade gehört haben in einem der Lieder. Endlich da. Der Tod hat keine Macht mehr. Und dann beginnt wie eine Art unendliches Osterlachen. Ewige Freude. Das wird unser Herzen erfüllen. Und das wird wunderbar sein. Für die einen. Es gibt aber noch eine zweite Seite der Medaille. Für die anderen wird dieser Morgen traurig sein, schrecklich. Wer bisher meinte, ungeschoren davonzukommen, egal was er so alles getan, veranstaltet hat, der wird sehen müssen, wie schrecklich er getäuscht worden ist. Gott lässt nicht mit sich spotten, lesen wir auch in der Bibel. Und diese zweite unschöne Seite der Medaille wird es auch geben. Davon sprach Jesus Christus selbst. Das erzählt uns auch die Bibel. Und in der Offenbarung Kapitel 20 lesen wir, vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und der Hades. Jeder Einzelne bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Was für eine schreckliche Perspektive. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, die wir uns auch selber stellen, wenn wir uns die Weltgeschichte anschauen, ist folgende. Was ist mit denen, die davongekommen sind? Den niemand zur Rechenschaft gezogen hat für das, was sie alles in ihrem Leben getan haben, egal welches Unrecht sie begangen haben. Was wird mit denen? Was wird mit all den Bombenlegern, mit den Terroristen? Was wird mit denen, die Kinder missbraucht haben, sexuell oder durch Gewalt? Was wird mit denen, die mit Menschen handeln, die junge Frauen irgendwo holen und im Westen einfach verkaufen und zur Prostitution zwingen? Was ist mit denen, die denken, sie wären unantastbar, weil sie Politiker sind, weil sie viel Macht und viel Geld haben? Was wird mit denen, die sogar für ihre Gräueltaten verehrt worden sind bis heute, verehrt werden? Was ist mit all diesen Menschen? Ein Beispiel. In den Wäldern von Minsk wurden 1990 Massengräber gefunden, freigelegt. Es hat sich gezeigt, dass Stalin in den 30er Jahren, also im tiefsten Kommunismus, dass er dort ca. 250.000 Regierungsgegner hat umbringen und verscharren lassen. 250.000. Er musste sich dafür vor keinem weltlichen Gericht verantworten. Gleiche Stadt, ein paar Jahre später, während des Zweiten Weltkrieges. Auf der anderen Seite der Stadt. Die Nazis haben dort ein Vernichtungslager errichtet. Alles haben sie in die Listen erfasst, nach der deutschen Ordnung. Und während dieser Zeit haben sie 206.000 Menschen dort, vor allem Juden, umgebracht und auf riesigen Scheiterhaufen verbrannt. Und drei Tage, bevor Minsk durch die Russen zurückerobert wurde, haben die Henker 5.600 Menschen einfach erschossen noch. Adolf Hitler, wie wir wissen, hat sich der Verantwortung entzogen durch seinen Selbstmord. Was wird mit den Menschen sein, die sowas begangen haben? Ich denke dabei an die Armenier, die im Osmanischen Reich durch einen Genozid umgebracht wurden. Denken wir an Ruanda. Denken wir an viele andere Länder, Kambodscha und die Roten Khmeren oder auch im Balkankrieg, was alles so passierte. Was ist mit den ganzen Kinderschändern, die bis heute gedeckt werden? In Familien, damit das nicht rauskommt? In Gemeinden, wo die Kirchenleitungen, Gemeindeleitungen das auch decken? Werden sich der Verantwortung entziehen? Nein! Kein Schreibtischtäter kann sich der Verantwortung entziehen. Kein Gehilfe. Alle, auch die, die das decken, werden sich dafür verantworten müssen. Das steht alles nämlich in diesen Büchern die aufgetan werden, aufgeschrieben. Vielleicht tröstet das einen oder anderen, der sich nach Gerechtigkeit sehnt, weil er so viel Unrecht oder seine Familie erleiden musste. Aber das bleibt, Gott ist gerecht und er wird alle richten. Und niemand kann sich aus der Verantwortung ziehen. Auf alle wartet ein Gericht. Angesichts dieser Botschaften kann man sich fragen, was ist aber dein größter Wunsch jetzt? Ich frage mich, was ist mein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist, dass mein Name in dem Buch des Lebens steht. Und ich hoffe, dass es der größte Wunsch von uns allen, dass mein Name in dem Buch des Lebens steht. Die Frage ist, kann man das wissen? Ja. Die Bibel sagt, nicht weil wir so tolle Frauen und tolle Männer sind, sondern weil man diesem Jesus begegnet ist, der am Kreuz gestorben ist. Weil man an ihn glaubt. Weil man sich hat von ihm vergeben lassen. Weil man aus der Kraft seiner Auferstehung leben möchte. Was ist mein größter Wunsch? Wisst ihr was? Mein größter Wunsch ist auch, dass die Namen all meiner Kinder da drinnen stehen. Dass wir uns da mal treffen vor Gottes Thron und Gottesdienste feiern. Mein Wunsch ist, dass meine Freunde und Angehörige, die nichts von Gott wissen wollen, die Jesus ablehnen, dass sie doch zum Glauben kommen und dass ihre Namen dort auch stehen. Dass wir alle zusammen diesen Gott bekennen. Dass unsere Knie sich gemeinsam vor ihm beugen und ihm die Ehre geben. Das wäre doch schön. In dem gleichen Lied, das ich schon erwähnt habe, heißt es auch, dort werde ich meine Freunde treffen, sowas Ähnliches, ja? Genau. Das ist auch eine Hoffnung. Das wünscht man sich auch. Die Frage ist an uns alle, steht dein Name da drin, in diesem Buch? Hast du die Gewissheit des ewigen Lebens in deinem Herzen? Hast du dein Leben Gott anvertraut, ihm deine Schuld bekannt, die Vergebung erfahren? Hast du Jesus angenommen als deinen persönlichen Herrn? Lebst du aus dieser Kraft der Auferstehung? Drei Morgen, der Schöpfungsmorgen, der Auferstehungsmorgen, und der dritte Morgen der ewigen Auferstehung. Der Morgen bricht an. Jesus kommt wieder. Und er macht allem Leid, allem Elend dieser Erde ein Ende. Es dauert nicht mehr lange. Wir leben in der letzten Zeit. Und dann werden alle, die an ihn glauben, die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ich freue mich drauf und ich wünsche uns allen, dass wir uns alle freuen. Denn Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Denn spätestens dort sehen wir uns wieder. Und auf diesen dritten Morgen freue ich mich besonders, an diesen Morgen der Auferstehung und der neuen Schöpfung. Ich möchte beten und im Anschluss dran hören wir auf das Lied, weil Jesus lebt.